Darf ich euch allen ein schönes, gesegnetes, vor allem neues Jahr wünschen, 2019. Ich hoffe, das wird für euch alle ein Jahr, wo ihr sagt, ja, da lebe ich mit Jesus, da starte ich mit ihm voll durch, da gehe ich neue Schritte mit ihm. Genau. Ich habe, ich war bei an Silvester bei Angerbauers und die haben da in der Toilette drin so, also ein Buch stehen, da steht drauf, wenn dein Leben ein Buch wäre, was wäre der Titel? Ich dachte mir, wow, krass, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. So, ich habe eher mal drüber nachgedacht, zu so diesem einzelnen Jahr so ein Kapitel zu geben, so einen Kapiteltitel zu geben und zu sagen, okay, das dieses Jahr, da soll mir was Bestimmtes besonders wichtig sein. Zum Beispiel habe ich dann mal Dankbarkeit gesagt, okay, das Jahr ist ein Jahr der Dankbarkeit für mich, hier gehe ich durch und ich will lernen, dankbar zu sein in jeder Situation. Und so, denke ich, ist es ganz cool, vielleicht für die einen oder anderen, die haben sich Ziele gesetzt, haben gesagt, okay, ich schreibe mir was auf, das will ich erreichen dieses Jahr, ganz konkret vielleicht sogar. Und ja, wir haben so ein mehr oder weniger vorgegebenes Ziel, zumindest mal ist es die Losung der großen ja, europäischen Kirchen, katholisch und evangelisch, die haben diesen einen Vers rausgesucht, ich weiß nicht, wer ihn schon kennt, wahrscheinlich die meisten, Psalm 34, Vers 15, zumindest der zweite Teil davon, da steht, suche Frieden und jage ihm nach, genau. Ja, ich habe so drüber nachgedacht und ehrlich gesagt, mein erster Gedanke war irgendwie so, ja gut, das war ja irgendwie klar, dass so eine Losung kommt. Ja, weil wenn man so die Nachrichten und die politischen und auch nicht politischen Sendungen, Gottesdienste in den Weihnachtstagen teilweise angehört hat, dann, ja, dann geht es viel um Mitmenschlichkeit, um Offenheit, um Toleranz, um Friede. Ich will das jetzt nicht schlecht machen, nur mein Problem dahinter war immer so, okay, jetzt wird dieser Friede, der vielleicht schon in der Bibel steht, auch noch in gewisser Weise politisch genutzt. Und ja, aber Friede zunächst mal ist ja was sehr Positives. Friede ist was, was wir alle irgendwie wollen. Ich meine, keiner will Krieg. Wir alle sind froh, dass wir hier nicht Krieg haben. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, dadurch, dass wir Krieg kennen, auf der einen Seite wird Friede in einer bestimmten Art und Weise definiert. Und ich glaube, sehr oberflächlich. Ich sag mal so, Friede heute bedeutet in ganz, ganz arg starker Weise, wir sollen möglichst friedlich reagieren, okay? Es soll möglichst friedlich ablaufen. Irgendwelche Demonstrationen, wenn überhaupt, sollen auf keinen Fall mit irgendeiner Gewalt in Verbindung gebracht werden. Lass mich in Frieden, vielleicht kennt ihr mal diesen Spruch, kann auch sagen, lass mich in Ruhe, ja? Und es ist so das, was wir sagen, wenn wir mit einer Person eigentlich nichts zu tun haben wollen, beziehungsweise ja, sie stört uns, irgendwas an ihr stört uns, sie stört unseren Frieden, unsere Ruhe, uns geht's eigentlich gut, wir haben ja Frieden, bloß den anderen brauchen wir dafür nicht. Und das ist so tatsächlich das, was ich mir doch manchmal unter dem Frieden vorstelle, den man sich in der Welt wünscht. Man wünscht sich einfach nur, dass alle sich nebeneinander in Ruhe lassen, ja, dass jeder schön brav vielleicht zu seiner Richtung gehört, seinem Denken angehört. Aber dass man sich möglichst einfach, ja, nicht zu sehr zum anderen bewegt in den Bereich hinein, wo es ihm stören könnte. Und ich glaube, das ist tatsächlich kein echter Friede. Zurück zur Losung, da steht, suche Friede und jage ihm nach. Ich habe das nochmal anders gelesen. Viele Übersetzungen, die schreiben eher so in die Richtung, müht euch mit ganzer Kraft darum, dass ihr mit allen Menschen in Frieden lebt. Müht euch mit ganzer Kraft darum. Und ich habe das Gefühl, so der Friede, den wir uns vielleicht manchmal wünschen, ist der Friede, der gar keine so große Mühe für uns ist. Ja, wir wollen ja Friede, wir wollen möglichst, ja, dass der andere uns in Ruhe lässt, dass es keine Störung gibt. Aber dieser Vers redet hier von Mühe, von Arbeit, von etwas, was schwierig ist und was nicht leicht erreichbar ist und was man nicht einfach so hat. Und ja, wie wird es erreicht? Und ich glaube, oft denkt man, ja, es wird erreicht, wenn wir uns einander in Ruhe lassen. So, ja, ich habe einfach nichts mehr mit der Person zu tun. Und ich glaube, das ist eine Beziehungslosigkeit, ja, oder eine, ja, keine Beziehung haben, ist so das, wo wir sagen, ja, das passt dann schon. Aber ich würde mal sagen, wenn wir keine Beziehung zu jemand haben, dann brauchen wir auch Friede gar nicht. Dann ist Friede im Grunde auch völlig wertlos und egal. Erst in Verbindung, erst da, wo man Beziehung hat, erst da, wo man zusammengehört, braucht man Friede. Ein kleines Beispiel von meiner Teenagerzeit, da habe ich immer wieder in so christlichen Foren mitgeschrieben und halt die Diskussionen auch durchgelesen und dann gab es immer wieder diesen einen Satz, ja hey, wir sind doch Christen, wir gehören doch zusammen, jetzt kommt mal runter, so also mehr oder weniger, hört doch auf zu diskutieren. Und tatsächlich, das ist dann meistens auch passiert, dann war die Diskussion mit diesem Satz beendet. Ich habe mir gedacht, ja gut, wir gehören zusammen, okay, ja, aber jetzt sollen wir uns in Ruhe lassen mit verschiedenen Positionen, okay, aber das hilft uns doch auch nicht weiter, ja, wenn wir uns einfach nur aus dem Weg gehen, mehr oder weniger, und sagen, ja gut, der eine denkt halt so, der andere denkt anders und wir versuchen uns nicht mal zu verstehen. Und ich glaube, das ist tatsächlich das, was oft unter Friede verstanden wird und was wir zum Ziel nehmen, so ja, ich versuche halt einfach, dass wir uns irgendwie in Ruhe lassen, dass wir irgendwie miteinander klarkommen. Und ich möchte auf einen anderen Vers heute noch mehr Wert legen, tatsächlich, der mir persönlich begegnet ist. Er steht in 1. Korinther 13, Vers 6. Die Liebe erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Herr Jesus, ich danke dir für diesen krassen Vers und ich bete, dass du mir hilfst, einfach uns ja damit zu helfen, wie wir Friede schaffen können, echten Friede, der von dir ist, Herr. Ich bete, dass du uns hilfst und dass du uns mehr zeigst durch diesen Vers und dass du mir hilfst, es klar auszusprechen und zu sagen, Herr. Amen. Ja, wie schon gesagt, Friede ist irgendwie eigentlich echter Friede, muss eigentlich zwangsläufig Arbeit sein. Und deswegen habe ich meine Predigt genannt, Arbeit am Friede. So, wir werden heute zusammen am Friede arbeiten. Ja, unser Haus ist schon eine Baustelle, unser Leben vielleicht auch. Ich habe tatsächlich mal meinen Werkzeugkoffer mitgebracht, den ich ganz stolz letztes Jahr gekauft habe. Und genau, ich habe so gedacht, wie arbeiten wir am Friede? Und ich will konkret aus diesem Vers einfach vier Dinge rausziehen und auch aus meinem Werkzeugkoffer rausziehen, wo wir sagen können, okay, ja, daran kann ich vielleicht arbeiten. Vielleicht ist das der Punkt, wie sich eine Beziehung verbessern kann. Und zunächst mal, genau, diese erste Sache ist die Liebe. Oh, jetzt fehlt mir hier eine Seite. Wäre schlecht. Ja, genau, die Liebe erträgt alles. Und so mein erster Gedanke war irgendwie, ja, sie erträgt alles so, ich muss durch alles einfach irgendwie durch, irgendwie drüber hinwegschauen, wenn es mir schlecht geht, wenn der andere mich verletzt hat, dann sollte es mich möglichst, ja, sollte es mir möglichst nichts ausmachen, so. Dieses Liebe soll halt irgendwie Rückzug sein, ich muss mit Rückzug reagieren. Und ich habe dann tatsächlich nachgeschaut, was dieses Wort heißt, was es im Griechischen heißt. Ich habe festgestellt, da geht es tatsächlich um was anderes. Hier könnte man auch übersetzen, die Liebe bedeckt alles. Sie bedeckt, und zwar ganz konkret, nichts von einem selber, sondern sie bedeckt, was der andere getan hat. So, ich bin auch auf ein biblisches Beispiel gestoßen. Ich weiß nicht, wer die Geschichte mit Noah vollständig kennt. Noah hat ja damals die Arche gebaut. So, Gott hat ihn ausgewählt aus zig Menschen, die alle ziemlich für Gott schwierig waren. Und Gott hat gesagt, hey, mit den ganzen Leuten kann ich nichts anfangen. Mit denen gibt's keine Hoffnung. Noah ist der einzige, so ein einziger Hoffnungsschimmer. Auf den kann ich bauen, mit dem kann ich durchstarten. Und Noah baut diese Arche und seine Familie kommt da mit und die ganze Welt wird überschwemmt und irgendwann ist es auch wieder zu Ende. Noah kommt da raus und dann gibt es eine Geschichte, nämlich da hat der Noah einen Vollrausch, irgendwie Alkoholmissbrauch. Ich weiß gar nicht, wie der das gemacht hat, ob er das im Schiff gelagert hatte, dass es besonders gut geschmeckt hat. Naja, keine Ahnung, wie auch immer, es muss ja auch nicht besonders gut geschmeckt haben. Fakt war auf jeden Fall, er lag am Ende, entblößt, da heißt es ja. Also irgendwie nackt wahrscheinlich, genau. Und dann passiert was, nämlich sein jüngster Sohn sieht das Ganze. Sein jüngster Sohn schaut sich das an und denkt sich, oh Mann, und geht zu seinen Brüdern und erzählt es denen. Oh, habt ihr schon gesehen? Und übrigens, und seine Brüder sagen, hey, wir schauen uns das nicht an. Wir nehmen eine Decke, wir gehen zu der Person hin, wir gehen zu dem Noah hin und wir decken ihn zu. Was ich krass finde an der ganzen Geschichte ist, dass Gott den Noah gar nicht getadelt hat für das, was er, also ich meine, Noah, jetzt komm schon, du Mann Gottes und Vorbild und wichtigste Person der Welt gefühlt, also zumindest in der Zeit, du machst sowas und Gott sagt, nee, der eine jüngste Sohn, der macht sowas, der geht einfach hin und deckt diese Schande auf und redet mit anderen drüber, anstatt dass er einfach hingeht und es zudeckt. Und das ist dieses Wort, was es bedeckt eigentlich heißt. Es kommt tatsächlich davon, dass man ein Dach baut. Und ich habe mir so gedacht, tatsächlich, wie kann das aussehen? Und oft sieht es so aus, bei mir zumindest, so meine Frau sagt mir irgendwas und ich denke mir, boah, das ist so verletzend. Und ich ziehe mich zurück und ich baue mir selber ein Dach und sage, ja, ich rede nicht mit ihr, weil, ganz ehrlich, das war so verletzend, das war so gemein, das war so assi. Ich verkrieche mich, okay? Und im Grunde ist es nicht das, was aber dieses Ertragen bedeutet. Weil, ganz ehrlich, ich verkrieche mich und irgendwann reicht es mir und dann, ja, dann zeige ich es ihr so. Das kann die Reaktion sein, tatsächlich. Ich weiß nicht, ob ich da der Einzige bin, dem es dann vielleicht mal so geht, aber tatsächlich gibt es verschiedene Konfliktverhalten. Wir haben da so ein Buch, was wir auch gemeinsam lesen. Gibt es welche, die sind wie der Gorilla, der halt rausgeht und sagt, erstmal hau ich voll drauf zu und dann kriege ich mich auch wieder ein. Und halt dann den Typ Schildkröte, der dann eher ich bin, der sagt, okay, ich verziehe mich erstmal und bleib mit meinem Schmerz allein. So. Und ja, es geht, wie gesagt, nicht darum, die Dinge zu schlucken, sondern es geht darum, dem anderen ein Dach zu bauen, okay? Ich habe uns ganz konkret kein Dach mitgebracht, natürlich, das klappt nicht. Ich habe mir gedacht, wow, wo ist es? Ja, also nicht wirklich hilfreich, wenn man ein Dach bauen will, aber vielleicht doch so als kleines Anschauungsmerkmal, so ein Winkel, ja. Und die Frage ist, was machst du damit? Was machst du, wenn es um Frieden geht? Was machst du, wenn es um eine Beziehung geht? Baust du dir selber ein Dach? Sagst du, hey, ja, das hat mich zwar verletzt, aber ja, ich trage es mit mir selber. Ich mache alles mit mir selber aus. Ich rede halt weniger mit der Person. Ich bin halt noch weniger offen zu der Person. Ich versuche einfach zu zeigen, dass es mir nichts ausmacht, dass ich stark genug bin und so weiter. Oder sagst du, hey, die Person hat was falsch gemacht und jetzt gehe ich hin und sagt der Person vielleicht auch, okay, du, ja, das war vielleicht nicht ganz richtig. Aber vor anderen erstmal stehe ich da und sage, ich schütze diese Person. Wenn über die Person geredet wird, dann baue ich ihr ein Dach. Dann sage ich, das stimmt vielleicht, das hat die Person vielleicht wirklich gemacht, aber hey, hier braucht die Person Schutz. Hier ist eine Schwäche, da braucht sie noch Hilfe. Da müssen wir vielleicht mal mit ihr reden. Irgendwie positiv diesen Schutz für diese Person hineinbringen. Denkt an Noah und die zwei Söhne, die ihm diese Decke drüber legen. Ja. Und das ist die Frage, wo gibt es Leute, wo baust du dir vielleicht einfach nur selber, wo versteckst du deine Gefühle, wo baust du dir vielleicht selber einen Schutz und nicht dem anderen. Und dieser Vers und das, was Friede aber bewirkt, ist, ich gehe zu der Person oder ich vergebe der Person vielleicht erstmal, ich mache das innerlich, vielleicht gehe ich zuerst zu Gott und dann schaue ich, dass diese Person irgendwie nicht alles abkriegt, nicht nochmal einen schlechten Ruf deswegen kriegt, sondern dass die Person möglichst geschützt da davonkommt. Ja, ich glaube, es gibt tatsächlich, habe ich auch gedacht in der Predigt, es gibt Ausnahmen, ja, sexuelle Straftaten oder so, wo man vielleicht dann auch wieder zum Schutz der Person konkrete Schritte gehen muss, die erstmal wehtun können. Ja, aber ich glaube, das ist so dieses, das Erste, was wir hier lernen können. Die zweite Sache, dazu möchte ich zunächst mal von einem Buch erzählen, was ich gelesen habe. Das heißt, jeder ist normal, bis du ihn kennenlernst. Von John Ortberg, lohnt sich wirklich, dieses Buch zu lesen. Und da gibt es ein Bild, was ihr mal an die Wand machen könnt. Also, beziehungsweise er nimmt ein Beispiel, und zwar er redet von Stachelschweinen. Und er erzählt darüber, wie Stachelschweine ticken. Ups. Und er sagt, dass Stachelschweine circa 30.000 Stacheln haben. Und jeweils mit Widerhaken, so wenn sie sich irgendwo rein in ein Tier reinfressen, die Haken, dann wird das richtig böse für dieses Tier. Und im Grunde hat das Stachelschwein aber auch ein Problem mit sich selbst. Weil eigentlich entweder ist es auf Rückzug aus oder auf Attacke. So viel andere Beziehungsmöglichkeiten gibt's fast gar nicht. Also wenn es auf jemanden zugeht, dann tut's weh. So. Und das ist das große Problem vom Stachelschwein. Und gerade auch bei der Paarung ist es ein Problem. Und was muss ein Stachelschwein machen, wenn es sich paaren will? So, es steht auf, beide stehen auf, also das Männchen steht auf, das Weibchen so, sie verlassen ihre grundsätzliche normale Position und tänzeln dann irgendwie aufeinander zu. So hat er das beschrieben. In dem Buch fand ich ganz interessant, und ich glaube, das kann uns tatsächlich ein Bild sein. So, wir sind ja zum Glück Menschen, aber vielleicht tatsächlich auch manchmal so wie diese Stachelschweine mit unseren Stacheln. Wir merken gar nicht, wo wir den anderen verletzen. Wir merken gar nicht, wie sehr, wie gefährlich wir eigentlich sein können mit manchen Worten vielleicht auch. Und zurück zu dieser Sache, die Liebe glaubt alles. Dieses Wort, da geht es eigentlich viel mehr um Vertrauen. Es geht darum, ja, das Wort heißt im Grunde Vertrauen. Es wird heute ganz stark einfach nur mit Religiösem zusammen in Verbindung gebracht. Aber ich glaube dir, ich vertraue dir. Ich habe eine Beziehung, ich habe eine Verbindung zu dir, beziehungsweise ich will eine Verbindung zu dir. Und dieser Text ist ja an die Korinther geschrieben, und dort gab es so gewisse Leute in der Gemeinde, die haben gesagt, hey, wir machen es richtig, ja, wir sind auf dem richtigen Kurs und die anderen nicht, die sind so verletzend, die sind so falsch, die machen das und das, die verhalten sich nicht richtig, die haben nicht die richtige Lehre und die müssen mal von uns lernen, ja, so. Das ist die Haltung von den Leuten in der Gemeinde. Und Paulus, er mahnt diese Leute an und sagt, hey, komm, verändert eure Haltung. Wie dieses Stachelschwein, was so in der Normalposition ist und alles kaputt macht. Und Paulus sagt, hey, komm, erstmal verändert eure Haltung. Überlegt euch mal, was ist denn Liebe überhaupt? Und dann sagt er, Liebe glaubt alles. So, Liebe vertraut dem anderen, traut dem anderen zu, dass er es vielleicht gut meint, dass der andere vielleicht auch was Gutes im Sinn hatte. Ja, und gleichzeitig ist dieses Vertrauen immer ein Risiko. So, warum vertrauen wir Menschen nicht? Ja, ich glaube ganz stark, weil Vertrauen missbraucht wurde, weil wir erlebt haben, okay, wenn ich dem mein Geheimnis erzähle, ja, dann weiß es halt irgendwie jeder. So, und deswegen vertrauen wir einander vielleicht nicht, weil wir das erleben und wir gehen irgendwo auf Sicherheitsabstand. Wir gehen nicht mehr allzu sehr auf jemanden zu. Und wir gehen nicht allzu viele Schritte. Freundschaften entwickeln sich, glaube ich, ganz stark dadurch, dass jemand dem anderen vertraut und man selber so merkt, okay, hey, die Person, die öffnet sich mir, die ist ehrlich zu mir, so, die sieht mich, die nimmt mich wahr, die wertschätzt mich. Und deswegen traue ich mich, den Schritt zu gehen. Es ist selten so, dass wir selber sagen, okay, ich will hier eine konkrete Freundschaft aufbauen, also traue ich mich und gehe den ersten Schritt und gehe auf die Person zu. Und das ist tatsächlich das, was ich auch aus einem anderen Buch so gelernt habe, einfach wie Liebe nur funktionieren kann. Wenn Liebe immer das ist, dass wir sagen, ich reagiere auf die Liebe des anderen so, der andere liebt mich, also liebe ich ihn auch, dann wird es irgendwann schief gehen. Die Bibel sagt, Gott hat uns geliebt, als wir noch Feinde waren. So, er hat uns zuerst geliebt. Er hat diesen Liebesvorschuss gegeben. Und das ist, was Vertrauen macht. Vertrauen geht auf den anderen zu und geht den ersten Schritt. Und ich habe hierfür ganz ungewöhnlicherweise den Hammer genommen, weil ich mir gedacht habe, manchmal ist es so, dass wir uns denken, hey, ich habe da so ein paar Sachen, die kann ich nicht erzählen. Und wir verstecken das mehr oder weniger hinterm Rücken. Vielleicht ist es dann auch, sind es gewisse Schwächen oder einfach die Beziehung. Wir merken, wow, wenn ich diese Beziehung hier weiterführe, ja, vielleicht könnte es irgendwann mal passieren, dass ich tatsächlich mit dem Hammer draufschlag und dass ich was kaputt mache. Und dieser Moment kommt vielleicht auch. Aber das, was Vertrauen macht, ist, Vertrauen sagt, ich zeig dem anderen, wer ich bin. Ich zeig dem anderen, was ich habe, was meine Schwächen sind. Ich zeig dem anderen, hey, das ist was, mit dem komme ich nicht so richtig klar. Und ich gehe den ersten Schritt und ich hole den Hammer raus und sage, hey, es könnte sein, dass ich dich damit verletze. Und ich muss noch lernen, damit umzugehen. Aber deswegen, ich traue dir die Wahrheit zu. Ich traue dir das einfach zu, dass du damit richtig umgehst, mit dieser Wahrheit. Und das ist dieser Schritt quasi, den man geht, wenn man dem anderen Glauben schenkt, wenn man dem anderen Vertrauen schenkt. So, die dritte Sache, die ich hier sehe, ist, die Liebe, sie hofft alles. Und ich glaube, was bedeutet das konkret? Hoffnung ist dieses, so wenn jemand krank ist, wenn es jemand schlecht geht, dann hofft man, dass es besser wird. Man hofft, dass es nicht, ja, dass es nicht hoffnungslos ist, dass es nicht zum Ende führen wird. Man möchte irgendwie, dass am Ende was Gutes bei rauskommt. Und ich glaube, in Beziehungen ist es manchmal so, da geben wir die Hoffnung auf, weil es einfach schiefgegangen ist. Ja. Ich kenne es von mir, dass es da Freunde gibt, wo ich denke, schade, da hat man sich vielleicht gegenseitig enttäuscht und da ist nicht mehr diese Beziehungsebene da, die man mal hatte. Und man wünscht sie sich eigentlich, aber man weiß manchmal auch nicht so ganz, was man tun kann. Und ich denke, es gibt da zwei Möglichkeiten. Entweder du sagst so, ja gut, das ist halt so, und der andere Punkt, Punkt, Punkt ist halt einfach so und es wird sich auch nicht wirklich was ändern. Oder du hast die Liebe im Herzen und sagst, ich hoffe immer noch. Ich habe immer noch eine gewisse Hoffnung im Herzen. Ich habe ein Klebeband, ja, für den anderen, okay? Und vielleicht weißt du im Grunde, okay, der andere muss es erstmal selber bereinigen, er muss erstmal mit sich selber klarkommen, er muss erstmal die und jene Schritte gehen. Und du weißt, du kannst jetzt nicht auf den anderen zugehen und dem anderen das Klebeband zugleich geben. Aber wenn du an die Person denkst, dann hast du immer das Klebeband in der Hand. Dann hast du immer noch diesen Wunsch, dass es irgendwann mal geflickt wird. Diesen Wunsch, dass irgendwann Beziehungen heilen. Diesen Wunsch, dass es nicht an dir scheitert am Ende. Und ich glaube, das ist die richtige Haltung und die richtige Einstellung, wenn Beziehungen auch mal nicht funktionieren. Ich glaube nicht, dass man jede Beziehung auf Biegen und Brechen pflegen muss und irgendwie immer nachfragen und nachhaken muss. Aber die Frage ist, hat man noch das Klebeband in der Hand oder sagt man sich, hey, wenn ich die Person sehe, die muss erstmal mit dem Klebeband kommen, die muss vielleicht erstmal irgendwie was tun. Ja. So, dieser letzte Teil, die Liebe erduldet alles, klingt ganz ähnlich wie dieser erste Teil. Das Wort wird aber auch mit völlig anderen Sachen in Zusammenhang gebracht, nämlich mit Glaubensprüfungen, mit Herausforderungen, wo es für die Gemeinde manchmal richtig schwierig war. Und da sagt Paulus, hey, erduldet diese Prüfungen im Sinne von besteht diese Prüfungen, bleibt dran und schafft es, mit den Prüfungen umzugehen. Steht diese Prüfung durch. So ist dieser letzte Teil gemeint. Und ich glaube, ganz oft gibt es so Probleme in Beziehungen und die Frage ist, wie sehen wir das an? Sehen wir das als eine Prüfung an? So Prüfungen im Studium sind das, was einen nervt, wo man keine Lust drauf hat, was auch Angst macht manchmal, was schwierig ist, aber ganz ohne Prüfungen ein Studium, hey, das würde ich nicht machen. Also ich würde es nicht machen, weil das, also ich fände es langweilig, ja. Prüfung heißt, hier kann ich was lernen. Hier, wenn ich hier jetzt richtig investiere, dann kann ich was lernen. Ich kann aus dieser Situation mein Charakter entwickeln. Und dafür habe ich das Schleifpapier mitgebracht, ja. So, vielleicht bist du in einer Beziehung, in einem Beziehungsnetzwerk, in deinem Job, wo du denkst, hey, das funktioniert einfach nicht, ja. Warum steckt der Chef diese Leute zusammen, ja? Der müsste mal da sein. So, ja, keine Ahnung, wie es dir da geht, aber Paulus mahnt an mit der Liebe und er sagt, hey, die Liebe, die steht das irgendwie durch. Die Liebe, die steht dran und sagt, hey, ich habe das Schleifpapier, wo kann ich da an mir arbeiten, dass ich mit dazu beitrage, dass das hier besser wird. Und ja, ich glaube, es gibt tatsächlich Schwierigkeiten und ich weiß von... bei der Schleifpraxis, ja, das ist sowas, was viele nicht gerne machen. In der Schule, da betreue ich einen Jungen und im Technikunterricht musste er immer wieder schleifen und der wollte immer schnell zur Schleifmaschine, dass es schnell gemacht ist, aber das Lehrer hat gesagt, nee, an solchen Stellen, da ist die Handarbeit gefragt und er so, okay, dann schleife ich halt, dann mache ich halt. 5 Minuten keine Lust mehr gehabt und ich mir jetzt so denke, ja, ich verstehe ihn, aber da muss man halt durch. So, man schleift, man macht sich die Mühe und arbeitet an sich und sagt, okay, diesen Punkt, an dem will ich mich entwickeln, damit Friede wirklich möglich ist. Weil ich glaube tatsächlich so, es ist wie mit diesem Stachelschwein. Friede ist was ganz stark auch wir selber kaputt machen können, was nicht erst durch den anderen passiert. Genau, also Liebe nochmal baut dem anderen ein Dach, sie traut sich zu, sie traut sich zu vertrauen, den Vertrauensschritt zu gehen. Sie hofft immer auf eine Verbindung, ja, das Klebeband, und sie durchsteht jede Prüfung. Ich glaube, dass diese Liebe, diese Art zu lieben, extrem herausfordernd ist und dass es uns wirklich an unsere Grenzen bringt. Und ich bin so froh, dass Gott sich Friedefürst nennt und dass er sagt, hey, ich helfe euch da durch. Und ja, ich habe gestern auch mit einer Person geschrieben, die wo einfach die das ist ein Ehepaar, was keine Kinder kriegen kann und wo jetzt die Ärzte gesagt haben, hey, 0% Wahrscheinlichkeit, ihr könnt jede Hoffnung aufgeben, so. Und sie hat mir so richtig geschrieben, wie sie durch den Prozess gegangen sind und was es mit ihnen gemacht hat und wie das sie als Paar zerrissen hat und wann sie erst wieder miteinander reden konnten und so weiter. Und ich habe mir gedacht, Mensch, wie heftig. Ich weiß nicht, ob ich dem gewachsen wäre. Und ich glaube, wir kommen in Situationen im Leben, wo es übertrieben ist, wo es wirklich schwierig ist, in Frieden in sich selber irgendwie überhaupt zu haben, in Frieden mit dem anderen zu haben, Friede mit Gott zu haben. Ja, sie sagt, manchmal steht sie da und sie hat dann wieder diesen Kloß im Hals und denkt sich, Gott, wieso, ja. Und das ist der Kampf, in dem wir stehen und so. Friede ist Arbeit, ist nichts Leichtes, nichts, was man irgendwie geschenkt bekommt. Und ich denke, ja, von einem bekommen wir es doch geschenkt und es ist Gott, von einem bekommen wir die Kraft, diese Werkzeuge anzuwenden in der richtigen Art und Weise und das ist Gott. Und ich möchte einfach ganz besonders heute für diejenigen beten, die sagen, ja, ich brauche da wirklich Gottes Hilfe. Ich stehe da an dem Punkt, wo ich nicht wirklich weiß, wie schaffe ich das? Wie wende ich das Werkzeug richtig an? Was kann ich jetzt da tun, ganz konkret? Und dafür haben wir unseren Gott, dass er uns da durchbringt, dass er uns die Kraft schenkt, dass er uns leitet. Genau, lass uns vielleicht kurz die Augen schließen. Und diejenigen, die sagen, für mich trifft es irgendwo zu, ich habe da so eine Beziehung, wo ich merke, da muss dran gearbeitet werden und ganz konkret vielleicht auch, ich sollte irgendwas tun. Und ja, da ist vielleicht eine Unsicherheit in dir da. Wenn jemand da ist, der sagt, das trifft auf mich so zu, dann heb doch kurz deine Hand und dann bete ich ganz besonders für die Personen. Genau, das jetzt deine Hand heben. Danke, danke, es sind einige, danke. Dankeschön. Herr Jesus, du hast die Hände gesehen und vor allem die Entscheidung dahinter, das Herz, was dahinter steckt, irgendwo zu sagen, ja, ich will das angehen. Ich will nicht einfach, dass es sich halt irgendwie entwickelt und dass man halt irgendwie nebeneinander lebt, sondern ich will das miteinander schaffen. Und danke dafür, dass du ein Gott bist, der, ja, der Verbindung sucht, immer wieder zu uns, der für Verbindung alles gegeben hat, der, ja, uns immer wieder diese Chance gibt, auf dich zuzugehen, Herr. Wie krass ist das, dass du deine Hand immer wieder offen hältst, Herr. Und ich bete so sehr, dass wir das auch können, Herr, dass wir, ja, nicht diejenigen sind, die den anderen immer so verändern, wie, ja, wie wir es gern hätten, sondern dass wir einfach an diesem Frieden unseren Teil arbeiten, dass wir unsere Werkzeuge richtig einsetzen, dass wir im richtigen Moment mit dem Richtigen reagieren. Herr, es ist so unglaublich schwierig und gerade in auch bestimmten Situationen des Lebens. Du siehst diejenigen, die sich gemeldet haben, die wirklich diese Herausforderung gerade haben, und ich bete, dass du ihnen wirklich hilfst, dass du ihnen Weisheit schenkst, dass du in den nächsten Tagen, ja, konkrete Situationen schenkst, wo sie die Werkzeuge richtig anwenden können, Herr.